Herzlich willkommen zu unserer letzten Stunde über die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft. Wir haben in diesen Stunden versucht zu ergründen, was die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft ist. Wir haben versucht zu sehen, was die Rolle des einzelnen Christen ist. Und jetzt wollen wir am Ende das Ganze in einer kurzen Präsentation zusammenfassen. Was ist die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft, in einem Satz gesagt? Die Rolle ist es, dass sie Gottes Wesen, seine Liebe den Menschen darstellt. Aber sie hat nicht nur das, dass sie das selbst darstellen soll, sie hat auch eine Botschaft an diese Welt. Und die Botschaft an diese Welt ist, dass die Welt ihr nachfolgt, aus der Finsternis zum Licht. Es sind also zwei Dinge, die man nicht voneinander trennen kann. Wer wir sind und was wir tun. Es ist nicht ausreichend, dass wir freundlich sind, dass wir den Menschen zuvorkommen, dass wir ihnen helfen, dass wir dort uns kümmern um ihre Bedürfnisse. Wir brauchen auch eine Botschaft an sie, der sie folgen. Eine Botschaft, die nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zusammengehört. So wie es im Leben Jesu war, dass er ein Leben führte und eine Botschaft hatte, dass er den Menschen begegnete dort, wo er war, dass er ihm nahe kam, dass er ihm seine Bedürfnisse begegnete, dass er sein Vertrauen gewann und dann rief, komm und folge mir nach, damit du lebst. Zwei Dinge muss also die Gemeinde in dieser Gesellschaft tun im Wesentlichen. Sie muss in der Lage sein, Gottes Wesen darzustellen, um das Vertrauen der Welt zu gewinnen, damit sie dann der Welt sagen kann, den Weg, der zum Leben führt. Gott hat seit dem Sündenfall immer ein Volk gehabt, immer Vertreter gehabt, die diese Rolle gespielt haben. Und der erste Vertreter, der diese Rolle gespielt haben, war natürlich Adam. Wir gucken uns hier an den Grundsatz. Gott ist der der Beginn und das Ende aller Dinge ist. Damit wir leben können, müssen wir an Gott gebunden sein. Und Gott setzte Adam und Eva auf diese Welt, um eine klare Verbindung zu ihm zu haben. Diese Verbindung ist die Verbindung des Menschen zu Gott. Ich habe es deshalb so gemalt, dass es grün ist. Es ist mein Handeln, das Handeln des Menschen, das Vertrauen des Menschen, damit er die Liebe Gottes, das Rote von Gott holt und die Welt das Leben bringt. Das ist das Licht der Welt, dass die Welt mit Gott, mit Gottes Liebe verbunden ist. Als Adam und Eva sich von Gott trennten, kam die Welt in eine Finsternis. Und die Finsternis, die entstand, war die Unkenntnis über Gott. Die Welt versank in nur 1500 Jahren in eine komplette Finsternis. Das Bild von Gott war verloren. Obwohl Gott den Henoch hatte, obwohl er andere Vertreter hatte, die Nachkommen Seths, durch die Vermischung der Nachkommen Seths mit den Nachkommen Kains kam die Welt in einen furchtbaren finsteren Zustand. All ihr Handeln und Tun war böse in ihrem Herzen. Und Gott sah sich die Welt an und sah, er hatte einen Vertreter. Da war einer, der an ihn gebunden war, durch den er das Licht dieser Welt bringen konnte. Und Noah ist derjenige, der 120 Jahre predigt, der versucht, das Dickicht über die Unkenntnis Gottes zur Seite zu tun. aber es gelingt nicht. Oder besser gesagt, die Menschen hören nicht auf ihn, weil er macht seine Botschaft gut. Er ist treu, das Licht ist zwar da, aber die Welt hört nicht auf ihn. Und dann fängt Gott aufs Neue an. Er fängt an nach Noah mit den Menschen, die fallen aber wieder ab von ihm. Und dann nach einer Zeit findet er den Abraham. Und durch den Abraham bringt er wiederum Licht. Durch die Nachkommen, durch das Volk Israel will Gott das Licht über die Kenntnis von Gott bringen. Aber das Volk Israel selbst ist nicht das Licht. Es ist nicht an Gott gebunden. Immer nur Einzelne. Es gab natürlich auch eine gute Periode zur Zeit des Davids und des Salomo, wo die Welt das Licht sah. Aber dann fiel man wieder ab und es wurde finsterer und finsterer. Und als Jesus kam, war die Welt so wie zur Zeit Noahs in völlige Finsternis gestellt. Und am allerschlimmsten war eben die Finsternis in seinem Volk. Es gab natürlich ein paar Vertreter, der Johannes der Täufer, die Hirten. Es gab immer vereinzelte Lichter in dieser Welt. Aber die Welt war dennoch in Finsternis. Und da kommt unser Heiland vom Himmel, um das Licht der Welt zu bringen. Er ist es, der die Welt wieder erleuchtet. Durch seine 12 Jünger bringt er die Welt zum Scheinen. Das Dickicht der Unkenntnis über Gott wird heller. Die erste Generation der Christen sind Feuer und Flamme. Sie haben die erste Liebe. In einer Generation gehen die 12 Apostel und bringen das Licht über Gott und die Botschaft der Erlösung allen Menschen auf dieser Erde. Die Schall, die Kunde geht überall hin. Aber die Gemeinde Gottes geht auf demselben Weg wie Israel. Sie fallen langsam ab. Sie werden verweltlicht. Und die Finsternis nimmt wieder zu. Die Unkenntnis über Gott wächst. Im dunklen Mittelalter wird sie natürlich ganz schlimm. Man hat eine Meinung von Gott, die gar ganz schlimm ist. Und man tötet um des Glaubens willen, man verfolgt diejenigen, die anders glauben. Es ist eine Katastrophe. Und dann flammt gegen Ende des 18. und 19. Jahrhunderts wieder auf und es wird ein bisschen hell und leuchtet, aber dieses Licht verschwindet auch wieder, weil es nicht konsequent verfolgt wird. Und so finden wir uns heute in einem schlimmen Zustand. Die Welt ist in totaler Finsternis von Gott. Es ist ein Zustand, den man nicht beschreiben kann. Sicherlich gibt es auch heute noch in dieser Welt ein paar Lichter, die da scheinen, aber sie sind kaum gesehen, kommen kaum in den Mittelpunkt, dass sie die Welt erleuchten. Die Gemeinde Gottes, wo ist sie denn? Wo ist sie in dieser finsteren Welt? Es gibt dennoch eine Verheißung in der Heiligen Schrift. Es ist die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, die da sagt, dass in ihm gesegnet werden alle Nationen auf dieser Erde. Dieser Segen ist noch nicht auf die ganze Welt übergekommen, weil die Nachfolger Abrahams noch nicht dieses Licht haben. Aber wie sieht es die Schrift? Wie ist die Perspektive von der heute bis zur Wiederkunft Jesu? Heute in diesem finsteren Zustand hat Gott ein paar treue Glieder. Um diese treuen Glieder, um seine Gemeinde zu reinigen, muss er in die Gemeinde in Not bringen. Es steht vor uns eine Zukunft der Not und des Elends. Es steht eine Zukunft voraus, wo Gottes Volk erkennen muss seinen Zustand. Und wo das Licht wieder zum Scheinen kommt. Durch das, dass Gott eine Gemeinde sichtet, dass er einen Überrest herausholt, wird aus einer dunklen Welt in nicht langer Zeit eine etwas hellere. Es geht nicht hell auf einmal. Dennoch wird es schnell vorwärts gehen. Die Gotteserkenntnis durch ein Volk, das eine klare Botschaft hat, wird zunehmen im Gegensatz zur Finsternis dieser Welt. Und wie wird es sein am Ende, bei Jesu Wiederkunft oder davor? Vor Jesu Wiederkunft wird die Welt wieder erhellt sein. Die Bibel sagt in Jesaja und in anderen Propheten, die Kenntnis über Gott wird so sein in dieser Welt, wie Wasser das Meer bedeckt. Die Kenntnis über Gott wird überall sein. In der schlimmsten Zeit dieser Weltgeschichte wird es eine Gruppe von Menschen geben. Das sind die 144.000. Der Überrest, die Auserwählten, sie werden in einer Zeit der größten Not scheinen. Genauso wie Christus. Seine Liebe, sein Charakter und seine Botschaft kam zum größten Vorschein, als er am Kreuze hing. Und so wird auch dann, wenn die Gemeinde am allerverfolgsten wird, wenn man ihnen einen Todestag bestimmt hat, dann wird sie leuchten, wie der Himmelsglanz, und die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit, vom Charakter Gottes. Das ist eine fantastische Perspektive. Deshalb möchte ich ein bisschen auf den Titel unserer Lektion eingehen. Er sagt, wie warten? Warten wir auf den Herrn oder wartet der Herr auf uns? Auch das ist eines der großen Finsternissen, die es heute in Gottes Gemeinde und in der Christenheit gibt. Wir denken, dass wir auf Jesu warten, dass er zurückkommt. Aber würden wir genau lesen, dann würden wir sehen, dass er wartet. Er muss sich ein Volk bereiten, das ihn darstellen kann, dass die Welt wieder erleuchtet werden kann. Weil ohne, dass die Welt wieder erleuchtet werden kann, kann das Werk nicht zum Abschluss kommen. Hier kann Jesus nicht kommen. Hier ist es nicht möglich, einen Abschluss der Weltgeschichte zu machen. Wir müssen verstehen, so wie die Welt einst Adam und Eva die Welt erleuchteten, wie die Gotteskenntnis da war. Es muss viel, viel stärker am Ende sein, wie es damals zur Zeit von Adam und Eva war. Die Welt muss scheinen. Nur so kann ein Mensch seine endgültige Entscheidung treffen, ob er Gott vertraut oder nicht. Wir wissen, dass der große Kampf im Vertrauen auf Gott steht. Wir wissen, dass wenn Gott das Vertrauen des Menschen nicht gewinnen kann, dass der Mensch sich an Gott bindet, weil Gott kann sich nicht an Menschen binden. Er hat es so gemacht, dass wir uns binden müssen an ihn. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn Gott in seiner völligen Herrlichkeit sich den Menschen offenbart, aber er gewinnt ihr Vertrauen nicht, dann kann er sagen, dann kann ich nichts mehr für euch tun. So hat er es getan zur Zeit Noahs, so hat er getan zur Zeit Christi, und er wird es tun. In einer unaussprechlich großen Maße in diesen unseren Tagen durch seine Gemeinde, durch den Überrest, durch die Treuen aus seiner Gemeinde. So wie damals aus dem Volk Israel, als Jesus kam, nur ein paar ihn angenommen haben, so wird es leider auch heute sein, von denen, die sich Christen nennen, werden die meisten den Herrn verleugnen. Sie werden nicht diese Rolle erfüllen, zu der sie Gott gerufen hat. Aber Gott sei Dank, es werden viele von denen, die wir heute verurteilen als säkulär und atheistisch und agnostisch, diese werden am Ende die Herrlichkeit Gottes sehen. Und sie werden sagen, wenn Gott so ist, wie ihr das darstellt, dann wollen wir euch und eurer Botschaft folgen. Dann wird es aber zu spät sein für die, die in Finsternis sich gedeckt haben, so wie die Juden in Finsternis geblieben sind, so werden die meisten Gläubigen in der Finsternis verbleiben und werden bei Jesu Wiederkunft, anstelle erlöst zu sein, verloren gehen. Nicht, weil Gott nicht alles getan hat, nein, sondern weil sie verstockt haben ihre Herzen. Aber wir wollen schauen auf diese Perspektive. Wir wollen nach vorne sehen. Wollen wir diese Aufgabe erfüllen? Wollen wir endlich das Warten Gottes auf uns beenden? Wollen wir uns endlich aufmachen, treue Diener zu sein, die der Herr bei der Arbeit findet, wenn er kommt? Das heißt, die wissen, dass sie eine Aufgabe haben in dieser Welt. Und ich habe es betont und ich betone es immer wieder. Es ist nicht nur, dass wir sozial sind in dieser Welt. Das ist nicht unsere Aufgabe als erstes. Unsere Aufgabe ist, einen Charakter und eine Botschaft zu verkündigen, die der Welt zeigt, wer Gott ist. Was brauchen wir für eine Voraussetzung? Was ist die Voraussetzung der 144.000? Was ist die Voraussetzung, damit die Gemeinde endlich ihren Auftrag erfüllt? Es ist eine vollständige Erkenntnis Gottes. Die Bibel sagt in Johannes 17,3, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. In Offenbarung 14,1 sagt die Schrift, und er sah auf dem Berg Zion die 144 stehen und inmitten ihrer war das Lamm. Und sie hatten den Namen Gottes und den Namen des Lammes geschrieben auf ihren Stirnen. Das bedeutet, sie haben eine vollständige Erkenntnis Gottes. Wer Gott nicht kennt, kann ihn nicht darstellen. Eine Gemeinde, die in Finsternis ist über Gottes Wesen, hat keine Botschaft und kein Licht für diese Welt. Die Voraussetzung, dass wir scheinen, ist, dass wir Gott kennen, dass wir ein Leben mit ihm führen und das in völligem Maße, so viel, wie viel ein Mensch verstehen kann. Mit vollständiger Kenntnis Gottes glaube ich nicht, dass jemand das versteht, dass ich sage, dass wir Gott begreifen. Nein, sein Wesen so darzustellen, wie viel wir als Menschen es unbedingt brauchen, um ein Vertrauen auf ihn zu haben, das durch nichts erschüttert werden kann. Wer Vertrauen hat auf Gott, wer Gott kennt, dessen Vertrauen kann nicht erschüttert werden, weil sein Glaube weiß, auf was er sich stützt. Ich weiß, an wen ich glaube, sagt der Apostel Paulus. Und das muss die Gemeinde Gottes auch sagen. Sie muss wissen, wen sie nachfolgt. Sie müssen das Lamm und Gott erkennen. So wie Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist die Voraussetzung für diese Welt. Sonst wird sie nie erhellt werden. Dass man da hinkommt, dass die Folge dieser völligen Erkenntnis ist, völliges Vertrauen zu Gott. Es ist der Glaube Jesu, wie ich es davor schon sagte. Dieser Glaube, dieses Vertrauen ist durch nichts erschütterbar. Es ist die Aussage, die Bibel sagt, der Überwinder. Die Überwinder kennen Gott, und weil sie Gott kennen, ist ihr Vertrauen auf ihn ungebrochen. Nichts kann sie scheiden von dieser Verbindung der Liebe Gottes. In Römer 8 steht das so schön geschrieben. Es ist letztendlich die Beschreibung dieser Menschen. Ab Vers 35, Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert. Das erwartet uns, meine Lieben. Das muss kommen, weil in diesen Umständen scheint der Glaube und das Vertrauen auf Gott am meisten. Die Christen wurden nach Jesu Himmelfahrt verfolgt. Und in der Zeit der Verfolgung erschienen sie. In der Zeit der Verfolgung wurde das Evangelium auf die ganze Welt geführt. Als die Verfolgung aufhörte, kam die Finsternis. Warum? Weil man dann verlor über die Zeit die Notwendigkeit nach Gott und die Gotteserkenntnis. Was wird uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist dieser Bogen da oben in der Skizze. Was wird uns scheiden, damit wir an Gott festhalten durch unser Vertrauen? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Genau dasselbe Bild, die 144.000 und das Lamm. Sie werden geachtet wie Schlachtschafe. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Denn ich bin gewiss. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch ihn, durch Christus, überwinden wir weit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn ich den Text richtig verstehe, dann ist es klar, dass diese Bindung an Gott nicht von Gott ausgeht, sondern von den Menschen. Aber die meisten Christen, wenn sie dieses hier lesen, denken sie, dass es Gott ist, der sie in der Zeit der Not festhält. Ja, er schützt uns, aber die Verbindung zu ihm kann er nicht halten. Jesus hat am Kreuz bewiesen, dass er die Verbindung zu seinem Vater endgültig hat, dass ihn nichts scheiden konnte, auch nicht, dass der Vater ihn verlassen hat. Deshalb steht hier weder Engel noch Fürstentümer. Weder Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Warum nicht? Weil unser Vertrauen zu Gott, der Glaube Jesu in unserem Leben komplett geworden ist. So lasst uns diesen Text richtig lesen. Er beschreibt die Überwinder. Er beschreibt die, die so an Gott sich geklammert haben, wie der Jakob in der Nacht, wo er mit Gott rang, wo er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der Engel sagt, lass mich los. Und der Jakob sagt, um nichts in der Welt. Nichts wird mich dazu bringen, dass ich dich loslasse. Das ist hier beschrieben. Das ist die Voraussetzung, dass aus Jakob Israel wird. Das ist die Voraussetzung, dass aus einer Gemeinde, die nicht scheint, scheint. Aus einem Betrüger ein Überwinder. Ich hoffe, wir verstehen, das Bild. Ich hoffe, wir verstehen, wozu wir gerufen sind in diesen letzten Tagen, um es zu tun. Was folgt auf das völlige Vertrauen auf Gott? Es folgt vollendeter Gehorsam. Die komplette Haltung der 10 Gebote. Jeder nimmt aus Gott und gibt weiter. Keiner ist abhängig von einem Menschen. Alle sind sie abhängig nur von Gott, weil sie haben sich geklammert an den, von dem sie nehmen können. Und sie können ausleben, alle 10 Gebote, inklusive des Sabbatsgebots. Dann in den letzten Tagen, wenn dieses Gebot im Zentrum der ganzen Auseinandersetzung stehen wird, werden sie dieses Gebot nicht nur äußerlich ausleben, sondern dieses Gebot ist die Zusammenfassung des Gesetzes, weil darin ruht der Mensch in Gott. Er ist an Gott geklammert. Das ist der Sabbat. Der Mensch ist zur Vollendung gekommen. Das ist das Zeichen. Der Sabbat wurde eingesetzt, als Gott durch Christus die Welt geschaffen hatte. Und als Zeichen der Vollendung war sie da. Deshalb wird am Ende der Sabbat ein Zeichen sein, dass seine Gemeinde vollendet ist. Ein vollkommener Gehorsam. Sie steht und ist so, nicht wie Adam und Eva vor dem Sündenfall, sondern viel weiter als Adam und Eva vor dem Sündenfall. Weil sie sind unter den Überwindern. Adam und Eva vor dem Sündenfall waren noch nicht, so wie hier in Römer 8 beschrieben, dass sie nichts von Gott trennen konnten. Ihr Vertrauen war nicht verschweißt, unzertrennbar. Aber die Gemeinde der letzten Tage, die Gemeinde, die Gottes Werk zum Abschluss bringen wird, die ihre Rolle erfüllen wird in dieser Gesellschaft, zu der sie Gott berufen hat, diese Gemeinde ist viel weiter wie Adam und Eva vor ihrem Fall. Sie haben nämlich so Gottes Wesen umschlungen. Sie sind so im Vertrauen zu Gott verankert, dass sie durch ihren äußeren Lebenswandel die 10 Gebote komplett erfüllen. Und als krönender Beweis, dass sie Gottes Kinder sind, als Zeichen haben sie das Siegel des Sabbats über ihren Häuptern. Sie sind es, die vor der Welt stehen als die Vollendeten. Sie werden beschrieben dort in Offenbarung 14,12. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die erhalten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Hier sind die, die eine vollständige Reflexion des Charakters Jesu haben. Die zum Abschluss gekommen sind. Das ist die Gemeinde Gottes. Das ist die Voraussetzung, dass das Werk vollendet wird. Einzelne Menschen haben das immer wieder gebracht. Der Henoch, der Noah, Elia, Abraham. Sie sind gekommen zur Vollendung. Aber Gott braucht jetzt eine große Menge, ein Volk. Und viele fragen mich manchmal, von denen, die ein bisschen wissen, was die 144.000 sind oder es aus der Schrift lesen, das ist doch eine kleine Zahl. Oh mein, sie wissen nicht, was sie sagen. 144.000 Menschen, die eine vollständige Reflexion des Charakters Jesu haben, sind eine riesige Zahl. Unter den Umständen dieser Welt, wo die Finsternis komplett ist, wo soll Gott diese Menschen hernehmen? Damit er endlich sein Werk vollendet. Weil so, wie sich Jesus vorgenommen hatte, für 12 Jünger zu nehmen, und obwohl einer nicht ein richtiger Jünger war, hat er sich nicht einen 13. dazu genommen, weil 12 waren vorgesehen, weil die Zahl 12 eine wichtige Bedeutung und eine Rolle spielt. So hat sich Gott vorgenommen, das Werk zu beenden mit 12 mal 12.000. Aus jedem Charakter eines Menschen werden Leute sein auf dieser Welt. Wie viel braucht die Welt solche Menschen? Oder nehmen wir nur Deutschland. Wie viele Menschen braucht Gott in Deutschland, die eine vollständige Reflexion des Charakters Jesu haben, damit er Deutschland erhält? Damit jeder sieht, wer Gott ist? Hätte er 10, wäre es in Deutschland Licht. Aber vielleicht braucht er 20. Vielleicht braucht er 30. Aber werden 30 Menschen, die Jesus komplett reflektieren in seinem Charakter, ein Licht in Deutschland, wenn wir sie hätten? Absolut. Gott bereitet sich ein Volk vor. Ich möchte zu diesen gehören, die er vorbereitet. Ich bin bei weitem noch nicht hier. Aber mein Glaube, wenn Gott aus einem Jakob, aus einem Betrüger einen Überwinder machen konnte, wenn Gott aus einem Johannes, einem jähzornigen und schnell stürmischen Menschen, voller richterlichem Wesen, einen Johannes ändern konnte, wenn Gott aus dem Paulus, der die Gemeinde verfolgte, der ohne Mitleid dahin brachte und schlachtete die Menschen und tötete, er wurde zum Apostel der Liebe. Er wurde zum Apostel, der sagen konnte, folgt meinem Beispiel nach. Wenn Gott es aus so einem Menschen machen konnte, kann es nicht auch aus mir tun? Kann es nicht auch aus dir tun? Doch er kann, aber er kann es nicht, ohne dass ich mich an ihn klammere. Der Sieg, den die Bibel hier beschreibt, der Sieg der Gläubigen, sagt die Schrift, das ist der Sieg, der die Welt überwindet, nämlich unser Glaube. Also das ist unser Festhalten an Gott, ist es, das nur möglich macht, dass der Sieg da ist. Es ist nicht Gott, der uns an uns festhält. Nein, er hält an jedem fest, aber er kann nicht, weil er hat uns nicht gemacht, dass er an uns festhält. Er ist nicht verantwortlich für niemanden, der verloren geht. Für niemanden, der sich von ihm trennt, weil er es nicht gemacht hat, dass er verantwortlich ist. Er hat sich nur verantwortlich gemacht, das Mittel zu sein, da zu sein für uns. Aber ihn umschlingen, ihn anzunehmen, ist unser Akt. Unser Handeln, unser Vertrauen zu ihm muss ihn nehmen. Und Gott kann es mit uns tun. Aber dafür müssen wir was tun? Was müssen wir wollen? Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, zu dem, was geschehen muss in unserem Leben, dass wir dieses Ziel erreichen, möchte ich noch eine kleine Klammer aufmachen. Eine traurige Klammer. Wie ist unser Zustand heute? Warum haben wir die Voraussetzungen nicht? Warum sind wir noch nicht dort, dass wir uns so fest an Gott geklammert haben? Der Ist-Zustand der Gemeinde ist, wir sind weder kalt noch warm. Wir sind wie zur Zeit Elia, wir hinken auf beiden Seiten. Wir wollen Gott dienen und der Welt. Wir sind orientierungslos, wo wir hinwollen. Das ist das, was Gott beschreibt in Offenbarung 3, ab Vers 14 und 15 über seine Gemeinde. Der sagt ihr, ich kann mit euch nichts anfangen. Ihr macht mir Übelkeit. Ich will euch ausbrechen, speien aus meinem Munde, weil ich kann mit euch nichts anfangen. Diese Welt geht verloren. Sie ist orientierungslos. Und anstelle, dass ich ein Volk habe, das Orientierung hat, das sagen kann, dieser Welt, wo der Weg lang geht, habe ich Menschen, die genauso orientierungslos ist wie diese Welt. Das bringt mich zu dieser Übelkeit. Du sagst, ich bin reich und habe gar satt. Du bist in deiner völligen Selbstüberschätzung. Die Gemeinde Gottes heute, ich bin ein Mitglied dieser Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten und ich weiß es nicht, wie es in den anderen Denominationen ist, aber ich glaube, es ist identisch so. Wir denken, wir sind unentbehrlich für die Gesellschaft. Wir denken, wir haben es begriffen. Wir denken, wir können diese Welt erleuchten mit dem, was wir haben und sind. Es ist nicht so. Da lacht ein kleiner Atheist über uns und sagt, ihr seid Gottes Volk. Ich muss es mir hören von meinen Patienten, wenn sie sagen, wenn doch ein Vorbild da wäre. Wenn man doch einen Christen nehmen könnte, einen Adventisten und hinschauen könnte in ein Schaufenster und sagen, schaut euch ihn an. Er hat's begriffen. Er weiß, wo der Weg lang geht. Er mag sich noch hin und wieder stolpern und fallen, weil er unterwegs ist, das Ganze zu ergründen. Aber er weiß den Weg. Heute werden wir mit Finger gezeigt, wie wenn wir Übeltäter sind. Und vielleicht sind wir es auch. Wir sagen, wir sind reich. Wir überschätzen uns total. Wir gucken auf uns selbst und denken, wir hätten es begriffen. Wenn etwas mir auffällt als störend in meiner Gemeinde, dann ist es der Stolz, den die Menschen auf sich, den sie zeigen. Egal von dem Rechts- oder Linksgläubigen, es ist immer derselbe Stolz. Immer derselbe Stolz, der da hervorkommt. Jesus muss das Zeugnis geben, du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Du bist schlimmer dran wie diese Welt. Wie soll aus dir ein Licht der Welt werden? Wie? Ich vergleiche die Gemeinde Gottes, der Ist-Zustand von heute, mit den Juden. Der Paulus schreibt hier in Römer 9, 10 und 11, die Anstrengung Gottes für sein Volk, das er berufen hatte. Und ich möchte auch hier klar machen, Gott hat sich nicht ein Volk berufen, um eine Nation in den Vordergrund zu bringen, sondern einen Charakter, ein Wesen. Und die Nation hat das Wesen Gottes nicht zum Vorschein gebracht. Deshalb ist die Welt durch Gottes Volk nicht reicher geworden, sondern ärmer. Um unsertwillen, sagt hier Römer, um der Juden willen, sagt Paulus in Römer 2, 24. Denn euretwegen wird der Name Gottes unter den Völkern gelästert, wie geschrieben steht. Um euretwillen. Der Name Gottes ist sein Wesen, ist sein Charakter. Abraham, die Nation der Juden, sollte nicht ein Judentum oder die Hebräer sollten ja nicht eine Nation darstellen. Sie sollten ein Wesen darstellen. Man wurde nicht automatisch ein Jude, wenn man beschnitten war. Paulus macht das deutlich in seinen Briefen. Der beschnittene Jude und der unbeschnittene Jude, da gibt es keinen Unterschied, wenn das Wesen nicht hervorkommt, weil das Wesen macht den Unterschied. Das Beschnittensein war ein Symbol für ein verändertes Wesen, aber leider hatte dieses Symbol nur noch eine physische Auswirkung, aber keinen geistigen Inhalt. Die Juden waren abgefallener wie diese Welt. Um ihretwillen wurde der Name Gottes gelästert. Das heißt, wir sind nicht nur jetzt die Lichtträger, nein, wir sind die Schwarzträger, wir sind die Dunkelheitsträger. Das muss doch schon eine schlimme Situation sein für unseren Gott, der will die Welt erleuchten, aber hat nicht mit wem und die, die er sich berufen hat, die lassen ihn im Stich. Weil sie nur an sich denken, nur an ihre Erlösung. Heute denkt jeder, er ist erlöst. Oh mein, die 7 Plagen werden kommen und die Menschen werden sehen, dass sie nicht erlöst sind. Jeder denkt nur an sich. Jeder schaut nur auf das Seine. Meine Erlösung ist mir wichtig. Meine Lieben, das ist purer Egoismus. Meine Erlösung muss mir nicht wichtig sein. Mir muss wichtig sein, die Erlösung dieser Welt. Mir muss wichtig sein, dass ich den Namen Gottes diesen Menschen bringe. Und die Juden waren eifrig. Die Juden waren eifrig, genauso häufig, wie heute die Gemeinde eifrig ist. Ich sehe so manchen Eifer in der Adventgemeinde. Ich sehe so manchen Eifer vielleicht auch in anderen christlichen Gemeinden. Man will der Welt was bringen. Aber schaut, was haben wir der Welt anzubieten? Brüder, in Kapitel 10, Vers 1 bis 3, ich lese Römer 10, 1 bis 3. Brüder, mein Herzenswunsch und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich bestätige ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Wow. Das ist das, was ich heute in der Gemeinde sehe. Eifer ohne Erkenntnis. Was willst du der Welt bringen, wenn du es nicht kapiert hast? Was nutzt es dir, dass du gehst und evangelisierst und Menschen taufst in einen Finsternis, in einen finsteren Zustand? Es hat fast so einen Eindruck, dass, so wie die Juden damals, mehr die in den Hand des Bösen waren und seine Handlanger und Jesus an Kreuz schlugen, dass die Gemeinde immer mehr eifert, aber mit Unvernunft, ohne Kenntnis. Unverstand steht dort. Unverstand. Eifer ohne Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen. Wisst ihr, was die Gerechtigkeit Gottes ist? Die Gerechtigkeit Gottes ist sein Wesen. Guckt euch mal an, wie viel heute in dieser Gemeinde von Gerechtigkeit gesprochen wird. Wir haben deshalb gesehen, Jesu Botschaft hat das Gesetz und die Gnade. Die Gerechtigkeit wird komplett zur Seite gelegt. Dass Gott ein gerechter Gott ist, kann man nicht erklären. Man geht immer nur und auf ein sentimentalistisches Liebesverständnis vor. Aber wir müssen der Welt zeigen einen gerechten Gott. Weil ein Gott der Liebe ist, wie wir es gesehen haben letztes Mal, ein gerechter Gott. Ohne Freiheit, ohne Gerechtigkeit gibt es keine Liebe. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und danach streben, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. So lasst uns das verstehen. Heute spricht man viel von der Rechtfertigung durch den Glauben. Aber man spricht von ihr, oh, wenn ich äußerlich die Gebote halte, dann ist alles gut. Glaubt ihr, die Juden sahen ihre Finsternis? Glaubt ihr, sie waren sich bewusst, dass ihr Eifer ohne Erkenntnis ist? Es ist ihnen genauso unbewusst, wie hier die Gemeinde steht in ihrer Selbstüberschätzung. Sie wussten nicht, dass sie ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen. Deshalb ist es so schwierig, wenn man predigt und sagt, in der Gemeinde ist Sünde und die Krankheit ist die Folge der Sünde, das heißt des Misstrauens auf Gott. Und am letzten Sabbat kam ein pensionierter Prediger nach der Predigt zu mir und er sagte mir, die Sünde ist das Misstrauen zu Gott, sage ich ja. Und die Krankheit kommt aus dem Misstrauen zu Gott, sage ich ja. Kommt jede Krankheit aus der Sünde, aus dem Misstrauen zu Gott? Ja. Aber es ist nicht immer meine Sünde. Es ist nicht immer das, was ich tue, sondern es ist das, was auch andere antun. Das kann meinem Körper schädigend sein. Er war krank. Er hatte eine Not. Er konnte kaum laufen. Und er war zufrieden, dass ich ihm sagte, dass nicht jede Krankheit aus der Sünde kommt. Und dann sagte er mir das, was man immer hervorbringt: Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Vorfahren? Und da Jesus in Johannes 9, und ich erkläre das immer wieder und möchte es immer wieder klar machen, nicht über die Blindheit dieses Menschen sprach, sondern über die Blindheit, die wir angeboren haben von unserer Geburt an, da ist niemand von uns zuständig, weder unsere Eltern noch wir. Da Jesus darüber sprach, hat er das so deutlich gemacht. Und immer wenn die Menschen berührt sind und sagen, aha, die Sünde macht mich krank, wollen sie einen Ausweg daraus finden. Sie wollen nicht Sünder sein. Ich verstehe es. Ich will auch kein Sünder sein, aber ich muss es sagen, ich bin's. Und dann war er nachdenklich und er stand vor mir und ich habe auch gebetet und gesagt, was soll ich ihm sagen? Und ich bin so dankbar, ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich habe ihm gesagt, woher weißt du, dass deine Krankheit nicht von deiner Sünde kommt? Weil, dass wir uns sofort rechtfertigen, dass wir sofort denken, dass unsere Gerechtigkeit doch komplett ist, das sehen wir nicht. In unserem Herzen sehen wir uns als gerecht. Sonst würde niemand aufstehen und sagen, das ist eine Anschuldigung, dass mir jemand sagt, ich bin ein Sünder. Deshalb bin ich krank. Diese Frage hat mir die Augen geöffnet und ihm auch. Er hat mir gesagt, woher weißt du, dass es nicht deine Sünde ist? Sünde ist so subtil, so unerkennbar, dass die Juden, die den ganzen Tag das Gesetz in der Hand hatten, sie nicht sahen. Ohne Geist Gottes können wir nicht verstehen, wie das Misstrauen funktioniert. Wir sind uns unbewusst der Sündhaftigkeit unseres Wesens. Deshalb ist es nicht zu verwundern, dass Gott sagt, der Heilige Geist bringt als erstes dein erstes Werk im Leben eines Menschen ist, ihm klar zu machen, du bist ein Sünder. Aber wenn ich heute einen Gläubigen darauf ansprechen, dann wird er mir bald ans Genick fallen und sagen, wie machst du mich zum Sünder, weil ich nicht mehr laufen kann? Ich mache ihn doch nicht zum Sünder. Ich habe ihn doch nicht, ich erkläre nur den Grundsatz. Ich weiß es doch nicht, warum er nicht laufen kann. Ich erkläre nur den Grundsatz des Lebens. Ich mache deutlich, was uns zerstört. Wir sehen es nicht. Und wenn die Krankheit uns nicht helfen kann, wenn die Schmerzen unseres Lebens, die Verfolgung, die kommen wird, uns nicht helfen kann, zu sehen, wer wir sind, dann haben wir keine Chance, es je zu begreifen, wie sündig wir sind, wie verdorben in unserem Innersten. So, lasst uns das klar machen. Die Juden haben geeifert, aber sie waren voller Selbstgerechtigkeit. Das hier ist Selbstgerechtigkeit. Und ich sehe es an jeder Ecke. Ich treffe es an jeden Sabbat. Aber dieser Prediger ging weg. Und er war gerührt. Er sagte, ich verstehe. Laodicea weiß auch nicht und kennt auch nicht seinen Zustand. Genau. Ich verstehe. Laodicea weiß, kennt seinen Zustand nicht. Es denkt, es ist okay. Sie denkt, es ist reich, es hat Kasat. Es sieht den Zustand nicht. Genauso wie die Juden. Sie dachten, sie sind das Licht der Welt. Sie dachten, sie sind der Nabel dieser Welt. Sie dachten, sie haben es begriffen. Und Jesus und der Paulus muss ihnen bestätigen. Sie eifern ohne Kenntnis. Sie haben gesucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen und haben nicht verstanden, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Eifer, aber mit Unverstand. Woher weißt du, dass deine Krankheit nicht von deiner Sünde kommt? Prüfe doch dein Herz, schaue nach. Und findest du nicht, so wie Hiob, den wir in den nächsten Betrachtungen anschauen werden, dann stehst du vor Gott gerecht und bist geplagt vom Bösen. Aber findest du etwas, dann tue fleißig Buße, dass wir rauskommen aus der Not. Die Gerechtigkeit Gottes wird nicht erkannt. Das ist der Ist-Zustand der Gemeinde. Es ist Finsternis in ihr. Damit hat die Gemeinde keine Botschaft an dieser Welt. Und damit ist sie kein Licht. Das ist die traurige Klammer dieser Betrachtung. Aber lasst uns nicht lange verweilen bei ihr, sondern sehen, wo ist der Ausweg? Wie können wir das Ziel erreichen, aus dieser Finsternis herauszukommen zum Licht und wahre Träger Gottes sein? Als allererstes müssen wir verstehen, wer wir sind. Eine klare Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Ich habe darüber viel gesprochen, ich halte mich jetzt nicht mehr darauf auf. Ich brauche eine klare Erkenntnis der eigenen Hilflosigkeit. Der Heilige Geist wird uns klar machen, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir ohne Jesu Gnade, ohne sein Leben nicht Überwinder werden können. Er wird uns klar machen, die Notwendigkeit eines Erlösers, die Notwendigkeit, das Leben Jesu in unser Leben zu bringen, dass er uns wieder verbindet mit dem Vater und dass die sündige Natur, dass die Idee, ich bin Gott, aus uns wegstirbt. Ich muss sehen, meine Gefangenschaft in der Sünde. Wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Gefangener der Sünde bin, wenn ich denke, ach, ich kann die Sünde wann immer lassen, dann habe ich nicht verstanden, was Sünde und sündige Natur ist. Ich bin gefangen in der Sünde. Ich bin gefangen und die Ketten müssen gesprengt werden. Aber wie sollen sie gesprengt werden? Wie soll ich zu einem Erlöser rennen in großer Verzweiflung, in großer Not, ohne dass ich es weiß, dass ich gefangen bin? Die Leute denken heute alle, sie sind frei. Sie reden viel vom freien Willen und haben keine Ahnung, dass sie die Gebundene des Satans sind. Wenn ich erkannt habe meinen Zustand, dann sagt die Schrift, sei fleißig und tue Buße und bekehre dich. Das heißt, ich muss das Alte ans Kreuz bringen und muss ein Neues beginnen. Ich brauche eine neue Änderung in meinem Herzen. Ich muss nach vorne schauen mit einer neuen Perspektive. Ich muss nicht mehr nehmen, ich muss nicht mehr geben, um zu nehmen, sondern ich nehme jetzt, um zu geben. Buße und Bekehrung. Wie sollst du einem Heiligen Buße und Bekehrung predigen? Wie sollst du jemandem, der in seiner Not ist, ihm sagen, und wenn er auch noch ein Prediger oder berenteter Prediger ist, zu sagen, du brauchst Buße und Bekehrung. Das klingt doch fast wie eine Ohrfeige, oder nicht? Aber es ist keine, es ist ein Aufruf, gegen die Selbstgerechtigkeit vorzugehen. Es ist ein Aufruf zu erkennen, ich brauche Buße und Bekehrung jeden Tag. Ich muss jeden Tag gehen zum Kreuz und ich muss jeden Tag bekennen und sehen, wie mich mein Wesen betrogen hat. Aber ich gehe hin und mit völliger Hingabe in seinem Werk strebe ich nach Heiligung. Völlige Hingabe ist Aktivität, ist nicht ah, mach du Herr. Nein, nein, das ist Irrtum in der Christenheit und in der Adventgemeinde. Völlige Hingabe ist aktives Handeln, Vertrauen und im Vertrauen nach vorne gehen. Es ist ein Streben nach Heiligung, ein Streben, endlich sich nicht mehr betrügen zu lassen von dem Irrtum unseres Geistes, nicht mehr Götter spielen zu wollen werden, nicht mehr bestimmen, nicht mehr fordern, sondern klar und deutlich das Wesen der Demut unseres Heilandes hinzukriegen. Das Ziel ist erreichbar nur, so wie Paulus sagte, mit ausdauerndem Kampf. Oh, wie wenige Christen sehe ich kämpfen mit sich selbst. Alle gehen mit Händen in den Taschen und alles ist super gut. Wir warten nur noch, dass der Herr kommt. Wir sind ja fertig. Oh, dass er doch bald komme, weil die Welt ist so in einem großen Not. Meine Lieben, die so denken, werden bald eine große Überraschung erfahren. Seitdem Gott mich bekehrt hat, bin ich in einem Kampf, wo ich täglich mit Buße, Bekehrung, Hingabe, Strebe nach Heiligung und ein ausdauernder Kampf, wo du manchmal kommst an deine Grenzen, wo du sagst, Herr, hilf mir. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dieser Kampf, der nicht geübt ist im Kampf, wird kein Sieger sein. Es ist der Sieg gegen uns selbst, der Sieg gegen das Selbstvertrauen für das Gottvertrauen. Das ist der Kampf, der in uns stattfindet, an den wir hineingehen müssen mit Ausdauer, mit Entschlossenheit. Die Botschaft unseres Wesens muss unser Charakter sein. Am Ende werden wir so sein wie unser Herr. Wir werden das Gesetz Gottes erfüllen in unserem Leben. So wie Paulus hier schreibt, Jesus ist die Vollendung des Gesetzes. Im Römer 10, Vers 4, dort steht das Ende. In manchen Übersetzungen am Ende bedeutet Vollendung. Es ist erfüllt. Christus ist die Vollendung des Gesetzes. Die letzte Generation, die Gemeinde Gottes, muss die Vollendung des Gesetzes sein. In ihr muss ich zeigen, die Gerechtigkeit Gottes, die dieses Gesetz fordert. Ohne Gesetz gibt es keine Gerechtigkeit und diese Menschen haben nicht ihren eigenen Charakter. Es ist der Charakter Gottes, den sie tragen. Deshalb haben sie eine völlige Vollendung des Gesetzes. Da glaubt niemand mehr heute, dass das möglich ist. Aber die, die des Glaubens sind, so sagt der Habakuk und so sagt meine Bibel, der des Glaubens ist, ist der, der erlöst wird. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das heißt, der Gerechte wird gerecht aufgrund seines Glaubens. Er erfüllt diese Voraussetzung. Und was erfüllt er noch? In seinem Wesen ist er die Offenbarung der Gnade und Liebe Gottes. Das ist unsere Botschaft und das ist unser Charakter. Und wenn das in der Gemeinde Gottes zu sehen ist, oh, es müssen nicht, wir sind jetzt 17 Millionen, 18, ich weiß es nicht, und hätten, was für ein Licht wären wir, wenn das hier unser Wesen wäre. Wenn die Welt auf uns schauen könnte und sie sagen, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes. Und hier sind die, die die liebevollsten sind. Wir sehen das Wesen Jesu in ihrem Leben. Ich möchte Gott nicht enttäuschen. Nicht, weil ich etwas habe zu geben, nein. Aber ich möchte den Ruf, den er mir gegeben hat, ihm nachzufolgen, treu nachgehen. Ich meine es ernst. Ich bin ein schwaches Wesen mit vielen Unzulänglichkeiten. Aber es ist mir ein großer Trost, dass ich weiß, dass Gott nicht Gerechte gerufen hat zur Erlösung, sondern Ungerechte. Es ist mir ein Trost zu wissen, dass Gott es tun kann. Wie, weiß ich nicht. Aber im ständigen Buße tun jeden Tag, in ständiger Hingabe und Strebe nach Heiligung, in einem ausdauernden Kampf, wird er mir es beibringen, dass ich eines Tages ihn darstelle, wie er ist. Ich möchte, dass in meinem Herzen, in meinem Leben diese Erfüllung stattfindet, dass die Gerechtigkeit Gottes in mir aufgebaut ist, dass ich seine Gnade, seine Demut und Heiligkeit, seine Liebe dieser Welt darstelle durch mein Wesen und durch mein Tun und durch meine Botschaft. Was willst du? Gott wird das Werk beenden. Die Gemeinde wird letztendlich scheinen. In ihr wird sich das Licht der Welt zeigen, zu 100%. Sie, die 144.000, wird es geben. Die Schrift hat es vorausgesagt. Die Frage ist nur, willst du unter ihnen sein? Willst du ein treuer Nachfolger Jesu sein? Oder möchtest du dich mit den Nichtigkeiten dieser Welt abgeben? Möchtest du ein Vertrauter Gottes sein, den er gelehrt hat, den er ausbilden kann, damit er diese letzte Botschaft, dieses letzte Licht an dieser Welt bringen kann? Das ist der Aufruf Gottes an dich. Ich will ihm folgen. Du entscheidest für dich. Amen.